Hallo und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast, nach einer Woche Pause. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wir sind back. Wir sind auch wieder in der typischen Besetzung. Fionn, Carina und ich. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo.
Grüße.
Wir haben uns eine Woche Pause gegönnt, denn es ist ja, finde ich, für die Frühlingsmonate schon ein, vielleicht im Vergleich zu manchen anderen Jahren, bisweilen unspektakulärer Release-Kalender. Deswegen haben wir uns mal eine Woche Pause gegönnt. In den nächsten Wochen kommen aber wieder viele spannende Sachen raus. Ich freue mich darauf, darüber zu sprechen, und ich hoffe, ihr freut euch drauf, uns dabei zuzuhören. Bevor wir dazu kommen, Fionn, du und ich haben die Pause ja auch genutzt, unter anderem, um nach Berlin zurückzukehren. Und schon jetzt, nach 3 Tagen Berlin, sind quasi alle meine guten Vorsätze und mein guter Schlafrhythmus aus den Wochen davor wieder komplett den Bach runter. Aber ich freue mich trotzdem sehr, wieder hier zu sein. Wie ist es bei dir? Wie war dein Wiedersehen mit Berlin?
Ich habe erst gedacht, so dass ich mir so eine Eingewöhnungsphase brauche, aber es war irgendwie so, dass ich den Sonntag hierher kam, so nach 2 Monaten wirklich nicht hier sein. Und es hat sich einfach sofort wieder normal angefühlt. Witzigerweise habe ich aber jetzt die erste Woche tatsächlich dazu genutzt, mein Zimmer auszumisten. Ich habe ein bisschen Einrichtung verändert und so weiter und mache mein Home jetzt gerade schön. Habe mir so Pflanzen auch gekauft und so Pflanzenterrarien gebastelt aus so Einweggläsern. Und färbe gerade zum zweiten Mal meinen Tischläufer ein. Also ich bin durchaus auf dem Hausfrauen-Grind hier.
Nice.
Ja, das Hobby, das neue Hobby, Heimwerkeln und Rumgärtnern.
Ja, das ist nice. Man konnte die ganzen Wochen ja schon auf Instagram sehen, wie Menschen ihre Bücher nach Farben sortieren oder zu Hause das Bett umstellen und so weiter. Und jetzt, wo wir wieder in unseren eigenen Zuhausen sind, könnte man damit natürlich auch anfangen. Das stimmt. Carina, du hast die ganze Zeit die Stellung gehalten hier in Berlin. Wie bei vielen Menschen, glaube ich, ist ja mein neues Hobby in letzter Zeit, mein größtes neues Hobby, Spazierengehen geworden. Jetzt bin ich plötzlich nicht mehr in der geringen Bevölkerungsdichte des Landes, sondern hier im Großstadttrubel. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Kann man gut spazieren gehen in Berlin?
Ich halte mich ja immer hier in meinem kleinen Kiez, Nordkiez Friedrichshain auf und kenne jetzt jede hinterste Ecke auf jeden Fall. Hab ein bisschen was Spannendes entdeckt, weiß aber nicht, ob du dafür extra in die U-Bahn steigen möchtest, Mathis.
Ja gut, extra U-Bahn fahren, um dann in Friedrichshain spazieren zu gehen, wäre vielleicht doch Quatsch. Die Tatsache, dass der Release-Kalender dieser Monate vielleicht hier und da mal eine Woche etwas unspektakulär ist, hat natürlich unter anderem damit zu tun, dass Artists während der Corona-Krise ihre Alben verschieben. Eine, die das auch gemacht hat, ist Kelani, und dann hat sie es allerdings nur um 2 Wochen verschoben. Ursprünglich sollte es an ihrem Geburtstag erscheinen, glaube ich, vor 2 Wochen. Und jetzt ist es doch erschienen, das neue Album von Kelani, It Was Good Until It Wasn't. Darüber wollen wir in dieser Woche sprechen. Und ich finde den Aspekt tatsächlich ganz interessant, denn sie macht so ein bisschen vor, wie man ein Album-Release während der Corona-Krise handeln kann. Denn natürlich wird sie zu diesem Album erstmal keine Tour spielen können. Das ist, denke ich, ein recht wichtiger Grund, warum viele Leute im Moment verschieben, weil zu einem Album meistens auch eine Tour gehört und die ein wichtiger Teil vom Finanzplan ist. Kelani sollte als Opening Act für Justin Bieber auf Tour gehen. Das wäre also sicherlich auch keine unwichtige Tour für sie geworden. Aber was sie gemacht hat mit diesen 2 Wochen, die sie sich mehr Zeit genommen hat, ist Musikvideos und Artwork produzieren, trotz Social Distancing. Und zwar gibt es mehrere Musikvideos, die alle auf YouTube im Titel den Zusatz Quarantine Style haben und alle so ohne Crew zu Hause gefilmt wurden. Und auch das Albumcover hat sie, glaube ich, einfach in ihrem Garten fotografiert. Habt ihr das auch beobachtet? Wie fandet ihr diesen Umgang mit den veränderten Möglichkeiten während dieser Zeit?
Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man sich so mit Kelani ein bisschen mehr beschäftigt, ist es nichts, was irgendwie sie nicht auch abseits von dieser Krise hätte gemacht. Also was die Kommunikation im Internet anbelangt, die ist im Grunde genommen ja immer schon irgendwie so ein Digital Native und hat auch immer eine sehr starke Verbindung zu ihren Fans und repostet so irgendwelche Messages, die sie von ihnen kriegt. Deswegen also diese digitale Habitus ist auf jeden Fall irgendwie bei ihr, hat sich aber, glaube ich, jetzt zwangsläufig einfach ein bisschen intensiviert. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass es so krass bemerkenswert ist.
Ja, dann passt das vielleicht einfach gut zusammen, dass so quasi das Intime, das es hat, wenn man das Musikvideo in seinem eigenen Bett filmt, etwas ist, was ihrer Künstlerpersona gar nicht widerspricht. So, Carina, was meinst du?
Naja, man muss ja schon sagen, ich habe ein Beats One-Interview gesehen von ihr, wo dann diese neue Reihe R&B Now gelauncht wurde mit ihr. Und da hat sie schon betont, dass sie unfassbar stolz in gewisser Weise jetzt auf diese Musikvideos ist, weil sie das erste Mal wirklich von vorne bis hinten alles selbst directed, gecuttet und die Fotos gemacht, neue Skills sich angeeignet hat und dass das für sie schon was Besonderes ist. Und was sie auch zu der Aussage gebracht hat, eigentlich ist mir auch egal, ob das jetzt erfolgreich ist und die Leute, das ist total, sie ist einfach trotzdem stolz darauf. Ich finde, das ist insgesamt auch natürlich jetzt in dieser Zeit, man kann ja gar nicht anders gerade mit Publikum kommunizieren, als über diese digitalen Wege und selbst, wenn man ein Video haben will, das selbst zu machen. Und das hat natürlich auch kreatives Potenzial. Und sich zu überlegen, was kann ich denn selbst machen, wie kann ich mich nochmal selbst challengen, finde ich cool und kann im besten Fall auch zu dieser sehr persönlichen Ebene kommen. Ich weiß nicht, ob das bei ihren Videos in jedem Fall jetzt gelungen ist. Ich hatte da Fuck and Make-up zum Beispiel, dieses Video mit einem Tänzer. Also sie filmt sich beim Tanzen und er wird beim Tanzen gefilmt. Die meiste Zeit über sehe ich Bauch und Beine rangezoomt. Da wusste ich jetzt nicht, ob das jetzt... Also da war nichts mit Ausdruck und so. Aber an sich der Ansatz finde ich schon spannend und gibt natürlich KünstlerInnen die Möglichkeit, irgendwie mehr in Eigenregie zu machen. Und das ist auf jeden Fall... Ich würde jetzt nicht who am I to judge. Also wenn sie das für sich jetzt entdeckt hat, ist ja geil.
Ich finde halt, dass sie... Also sie hat es schon authentischer gemacht. Ich muss da noch ein bisschen zurückrudern als zum Beispiel Beyoncé in ihrer Doku. Ich weiß nicht, ob ihr die mal geguckt habt. Ich meine nicht die Coachella-Doku, ich meine die Doku von vor 5 Jahren oder so. Da gab es auch immer mal wieder Situationen, wo sie halt irgendwie so ihre persönliche Seite in diesem Film zeigen sollte und dann sich selber in die Laptop-Kamera sprechend viel gefilmt hat und dann halt so mit der Audience da kommuniziert hat. Und das wirkte in diesem Film total gestellt. Das war so, wir können jetzt hier nicht das Porträt dieses Überpopstars machen, ohne irgendwie einen relatable Moment zu haben. Beyoncé, setz dich mal aufs Bett und erzähl ein bisschen was in die Kamera. Das finden die Leute dufte. Bei Kehlani ist das, finde ich, schon etwas, was irgendwie aus ihr selber herauskommt. Deswegen kaufe ich ihr diese Intimität, von der Mathis gerade sprach, mehr ab. Das, was ich auch ganz süß fand, war, dass sie sich Haifu Williams genannt hat. Nicht nur in Bezug auf den Musikvideoregisseur Hype Williams, den alle 90er-Kinder auf jeden Fall lieben, sondern auch auf das Bay Area-Genre Haifu, das Anfang der 2000er sehr large war. Das fand ich süß, dass sie da immer noch so ein bisschen ihren Bezug zur Bay Area, wo sie ja herkommt, hergestellt hat.
Ich habe auch kurz an Beyoncé gedacht, aber lustigerweise in einem anderen Kontext. Es gibt eines von diesen Quarantine-Musikvideos, da sieht man irgendwie nur in so grainy Bildern, der Standard-Dad-Joke in den YouTube-Kommentaren wäre wahrscheinlich, ob das mit einem Toaster aufgenommen wurde, wie sie irgendwie so twerkt. Und da habe ich dann gedacht, ja, 7-Eleven von Beyoncé ist es jetzt nicht ganz, so das Video.
Bei dem Cover, habt ihr das gesehen, dass es da, also angenommen, man würde jetzt die CD kaufen, ist mir erst relativ spät aufgefallen, an sich sieht dieses Cover ja so ein bisschen aus, also auf mich wirkt es erstmal wie, also sie steht da an einer Mauer in ihrem Garten und hält einen Wasserschlauch und ist auf so einem kleinen, auf so einer kleinen Kiste und schaut über die Mauer rüber und es sieht erstmal so ein bisschen aus wie so ein, finde ich, klassisches Instagram-Anzeige für Pepe Jeans oder so. Und wenn man jetzt die CD aber hätte, sich kaufen würde, hätte man auf der Seite, wo die Tracklist drauf ist, nochmal ein anderes Bild. Und zwar wird da von der anderen Seite der Mauer geshootet. Man sieht ihr Gesicht und wie hinter ihr in ihrem Garten die Welt untergeht. Quasi. Also so ein absolutes Dystopie-Szenario.
Ja, beziehungsweise so hatte ich dann das Gefühl, sie guckt nach vorne, ne? Da können wir dann zu kommen, ob sich das vielleicht auch textlich in dem Album niederschlägt, dass sie gesagt hat, dieses ganze Chaos, kaputte Relationships und so weiter, die vielleicht versinnbildlicht werden durch diese brennende, qualmende Landschaft da im Hintergrund, lässt sie jetzt hinter sich und guckt nach vorne. Aber bevor wir so tief einsteigen, wollen wir wie immer einmal kurz den Blick zurückwagen und uns erklären lassen, wer Kelani eigentlich genau ist, wo sie herkommt, was sie interessant macht. Und das macht diesmal in einem Einspieler Fionn.
Eigentlich standen die Zeichen auf Eintagsfliege. Mit der Teenie-Band Pop Life belegt Kelani 2011 den 4. Platz der Castingshow America's Got Talent und sieht ihre Chancen auf eine Karriere als Musikerin damit erst einmal brach liegen. Dabei ist sie damals gerade einmal 16 Jahre alt und hat bereits 3 Jahre sehr hart für diesen Tag trainiert. Doch eine Option, die Kelani vermutlich noch nie in den Sinn kam, ist aufgeben. Talent reicht nicht, es braucht harte Arbeit, hat sie einmal gesagt. Kurz nach der Schule beschließt Kelani deswegen nach L.A. zu gehen, die heimliche Welthauptstadt des Pop. Hier soll sie von Nick Cannon protegiert werden, den sie bei America's Got Talent getroffen hat, was allerdings wegen unterschiedlicher Vorstellungen nicht so ganz klappt. Und so sind es ihre Wurzeln in der Bay Area, die ihre Karriere erst über Soundcloud-Uploads ein bisschen ins Rollen bringen. Ihre Karriere lässt sich nach den anfänglichen Internet-Mini-Hits wie Anti-Summer Love in 3 Etappen aufteilen. Als einziges weibliches Mitglied der Heartbreak-Gang um Bay Area-Größe I Am Sue zieht Kelani 2014 mit dem Mixtape Cloud 19 erste Aufmerksamkeit auf sich. In der 2. Etappe bekommt sie einen Atlantic-Deal und veröffentlicht ein weiteres Mixtape. 2017 erscheint schließlich ihr Debütalbum Sweet Sexy Savage um die Single Gangster, das sich auf dem Soundtrack des Superheldenfilms Suicide Squad befindet und bis heute Kelanis größter Hit ist. Da ist Kelani von Puff Daddy, der in den 90ern Kelanis Genre Hip-Hop-Soul im Grunde erfunden hat, bereits als R&B-Retterin bezeichnet worden und sorgt in der Klatschpresse für Furore, weil sie offen bisexuell ist und eine Weile mit dem NBA-Profi Kyrie Irving liiert war. Das macht sie irgendwie auch politisch, auch wenn Kelani ihre Social-Media-Kanäle eher für Motivationssprüche als Brandreden nutzt. Sie ist ein Internetkind, ihre Musik kann als Laptop-Soul bezeichnet werden. Der Grund, warum Kelani, die 1995 in Oakland geboren wird und auch dort aufwächst, überhaupt zum Singen kommt, ist ihr Großvater. Der wiederum ist großer Fan von Stevie Wonder und singt mit Kelani zusammen seine Lieder. Kelanis stärkste Einflüsse sind aber Erykah Badu und insbesondere Lauryn Hill, hat sie einmal gesagt. Doch auch TLC, Usher oder der Love Story Kitsch von Murder Inc. aus den frühen 2000ern blitzen auf ihren Releases auf. In Zeiten, wo sich R&B-Künstler mehr und mehr vom Genre abwenden und alternative Bezeichnungen suchen, ist Kelani die vermutlich purste R&B-Künstlerin der aktuellen Popwelt. Ihr 2. Album It Was Good Until It Wasn't ist ein Schlafzimmeralbum.
Wie findet ihr denn, klingt dieses Album im Vergleich zu ihrem Debüt Sweet Sexy Savage? Da ist der Titel ja eine Anlehnung an TLC, um noch eine weitere Referenz in den Ring zu werfen. Ist das ein Album, das nach R&B-Rettung oder nach Neo-R&B klingt?
Wie in dem Einspieler ja auch schon erwähnt, finde ich Kelani deswegen gut, weil sie so linearen R&B macht. Sie macht überhaupt keine Anstalten, jetzt irgendwas anders machen zu wollen, sondern sie macht so ganz klassische Schlafzimmermusik. Und das finde ich gut. Deswegen, ich mochte das Album, weil R&B, come on, es ist Sexmusik so, und dann kann man das halt irgendwie da so nett dümpeln lassen. Es hat so Atmosphäre, ja, finde ich schon konsumierbar. Also ist halt auch so, im Vergleich zu ihrem ersten Album passiert da jetzt inhaltlich auch nicht so sonderlich viel. Ich hatte beim ersten Album auch die Möglichkeit, ein Gespräch mit ihr zu führen, und da ging's halt, da war halt dann vom Management die Ansage, bitte keine Fragen in Richtung Beziehung und Liebe. Und das Problem war so ein bisschen, dass es auf dem Album eigentlich nur um Beziehung und Liebe geht, und das ist auf dem neuen Album auch definitiv der Fall. Deswegen finde ich, inhaltlich hat sich da jetzt nicht so viel verändert.
Die Frage ist natürlich dann teilweise schwierig, ob Sex und Liebe in R&B-Songs so zur bloßen Trope verkommen oder ob man daraus jetzt wirklich viel rauslesen kann, gerade wenn dann auch noch die Beziehungen so sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie sie das bei Kelani tun, was ja jetzt eigentlich für die Bewertung der Musik gar nicht so wichtig sein sollte. Marina, findest du, es geht auf diesem Album inhaltlich nur um Sex und Liebe oder ist da noch was anderes?
Ich finde schon, es geht sehr, also was vorher so sweet, sexy, savage, finde ich, ist jetzt sweet und savage so ein bisschen rausgefallen. Das ist sexy, sexy, sexy. Ich sehe 2 Unterschiede, ist inhaltlich und vom Sound. Ich finde, das war vorher so sehr catchy, easygoing, R&B. mit teilweise auch so Girl Group Flavor aus den 90ern. Und jetzt finde ich es auf jeden Fall ein bisschen, also ganz klar eindeutig langsamer, aber auch so ein bisschen darker auf jeden Fall, als jetzt das Sweet Sexy Savage war. Inhaltlich hat mir bei dem ersten Album gefallen, dass sie so sehr straightforward über Unreliability ihrerseits spricht und diese Savage-Seite so rausbringt und irgendwie auf eine Art und Weise über Liebe und Sex im R&B redet, die irgendwie auch was Verwundbares zeigt, aber trotzdem auf eine starke Art und Weise. Ich habe das Gefühl, es ist mehr Verwundbarkeit bei dem neuen Album zu hören und sehr viel natürlich Sextalk. Also Kelani in der Quarantäne, viel Bock auf Sex.
Das Ding ist halt, ich hab in dem Einspieler auch absichtlich nicht erwähnt, dass sie sich versucht hat umzubringen während der Produktion vom ersten Album, weil sie im Internet wohl sehr stark gemobbt wurde. Zumindest ist das so die offizielle Erklärung. Es gab dann auch noch Diskussionen darum, ob die Beziehung zu diesem NBA-Spieler nicht doch auch da eine Rolle spielt und das alles so ein bisschen toxisch schwierig ist. Also sie ist definitiv auch jemand, der hat dann auch einen Instagram-Post dazu gemacht aus dem Krankenhaus damals. Sie ist definitiv auch jemand, der diese verletzliche Seite schon auch nach außen trägt.
Das ist ein gutes Beispiel für diese irgendwie so Digital Native Intimität, die du vorhin schon erwähnt hast, so die Instagram-Post aus dem Krankenhaus. Ich hatte das so im Kopf, dass es damals Gerüchte gab, dass sie Kyrie Irving mit ihrem Ex Party Next Door betrogen hätte. Und wenn du halt Beziehungen mit Leuten hast, die berühmte Basketballspieler und berühmte Musiker sind, dann sind deren Fans halt sofort in deinen Social Media DMs und fangen an, dich fertig zu machen. Da wären wir beim Thema von Everybody Business. Ich hatte nämlich das Gefühl, zwischen all dem Liebe und Sextalk ist das einer von wenigen Songs, wo es noch ein bisschen tiefgründiger wird und indem sie genau darüber spricht, dass also die Hook ist angelehnt an Fronten von Pharrell und Jay-Z. Bei Pharrell war mit Fronten damals gemeint, dass er so tut, als wäre er der coole Macker, der die Dame gar nicht so spannend findet, oder als wäre die Dame nur ein von vielen, aber eigentlich ist das total verschossen. Und Kelani meint damit jetzt, dass Leute so tun, als wüssten sie über ihr Leben Bescheid und als wüssten sie, was irgendwie das Beste für sie ist. Dabei projizieren Leute eigentlich nur so ihre eigenen Struggles, ihre eigene Unsicherheit auf eine Person, die halt in der Öffentlichkeit steht. Sie singt, I hear every word they talk, try not to care at all, I know they're fronten. Also das hatte ich das Gefühl, da geht es so ein bisschen darum, wie viele, vor allem weibliche Stars, damit zu kämpfen hat, dass es so ein öffentliches Interesse an ihrem Liebesleben gibt, damit zu kämpfen hatte bis zu dem Punkt, dass sie versucht hat, sich umzubringen, wie Fionn eben erwähnt hat. Ist euch der Song auch aufgefallen? Oder gab es noch andere Songs, die ihr inhaltlich fandet, dass sie ein bisschen herausstechen?
Ich muss gestehen, nö. du hast ja schon erwähnt im Vorgespräch, dass du die Singles nicht so mochtest. Das hat dich alles irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ich fand Toxic super. Konnte da nicht so großartig viel dran rummäkeln. Außer, dass es natürlich so ein Classic R&B-Song ist. Auch wenn es natürlich um diese Push-and-Pull-Dynamiken von Liebesbeziehungen, die sie manchmal da gepflegt hat, geht. Es ist ein sehr schönes Stück Musik.
Ich fand Toxic jetzt beim wiederholten Hören auch gut, ne? Also ich habe gemerkt, dass es vielleicht aufgrund des Sounds beim ersten Hören oder vor allem die Singles, als ich die so einmal gehört habe, relativ an mir vorbeigelaufen sind. Und jetzt so mit wiederholtem Hören kann ich schon was damit anfangen. Carina, du hast ja auch schon mal erzählt, dass du Alben oft mehrfach und so ein bisschen mit anderem Aufmerksamkeitsniveau hörst. Wie war das bei dir?
Mir ist, als ich genau das getan habe, ist mir noch ein Song aufgefallen, aber jetzt nicht, weil ich es extrem deep fand von der Message, sondern weil ich da nochmal festgestellt habe, inwiefern sich irgendwie was von der Attitude oder Self-Ru, irgendwas hat sich geändert textlich, finde ich, im Vergleich zu dem ersten Album bei Hate the Club beispielsweise. Es geht unfassbar oft auch bei dem Everybody Business darum, dass sie Bagging, also sie baggt darum, er soll nicht auf die Gerüchte hören. In dem Fall baggt sie darum, sie geht extra in den Club, obwohl sie den Club hasst, weil sie einfach nur hofft, dass er da ist. Und dann gibt sie sich ein, um rübergehen zu können. And begging you to walk me out and say you miss me, I need proof. Und das ist irgendwie sowas Neues, von der Einstellung, also nicht so fuck it, scheiß drauf, was die reden und do you dirty und was weiß ich, sondern es ist jetzt so dieses, ich brauch dich, bitte nimm mich, habe ich das Gefühl.
Stimmt, jetzt wo du es gerade sagst, Hate the Club ist mir tatsächlich auch aufgefallen, das fand ich aber auf der Ebene halt cool, dass sie halt auch unter diesem Quarantäne-Aspekt aktuell halt einfach sagt, ich hasse den Club und jetzt, wo wir alle nicht in den Club gehen können, ist es irgendwie schön, dass jemand das mal ausspricht. Eigentlich sind wir insgeheim alle gerne Stubenhocker, so. Aber übrigens auch sehr lustig an dieser Geschichte ist, also den Masego-Part fand ich super. Der kommt ja, glaube ich, zum Schluss rein.
Aber er spielt nur Saxophon, oder? Oder singt er auch?
Ich glaube, er singt auch. Also ich dachte,
Masego spielt nur Saxophon.
Kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen... Okay. Aber lustiger Funfact hierzu auch ist, dass eine Person daran mitgewirkt hat, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben, nämlich Yusuf Days. Der hat den Beat programmiert.
Nice. Shoutouts. Ja, wenn... Disco-Thesen ist Worldbuilding. Wenn man so alle unsere Episoden anhört, dann baut sich da nach und nach so ein Puzzle zusammen und dann hat man Popmusik verstanden.
Ja. An dieser Stelle auch erstmal noch großen Shoutout an den Blog PQD. Wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, P-Cute oder so. Die haben einen Artikel verfasst, wo drin steht, ein Dossier für alle, die sich jetzt nicht zwischen Musik und Podcast entscheiden können. Und da wurden wir erwähnt, ganz prominent. Deswegen schöne Grüße an Benjamin Freund, der sich offensichtlich unsere Sachen angehört hat.
Yes, liebe Grüße.
Das freut uns sehr, ja. Wenn du jetzt gerade zuhörst, Benjamin, liebe Grüße an dich. Und wenn ihr gerade zuhört und auch für Online-Medien arbeitet, dann schreibt auf jeden Fall Listicles, in denen ihr für uns Werbung macht. Ist doch klar.
Aber im Anschluss an das, was ich gerade meinte, findet ihr auch, dass irgendwie insgesamt zum Thema Sex eine andere Einstellung irgendwie da so da ist? Also insgesamt hat das nicht immer den Eindruck, sie hat einfach Bock drauf und redet selbstbewusst drüber, sondern mit einem Partner oder einer Partnerin zu schlafen, dient als Mittel, um davon zu überzeugen, dass sie die richtige Person ist.
Ich fand's ambivalent. Also ich wollte dazu eben noch sagen, ich habe ein Interview in der Entertainment Weekly gelesen, in dem Kehlani davon spricht, dass sie auf dem Album ein ganz neues Selbstbewusstsein hat und das hat damit zu tun, dass sie Mutter geworden ist 2019. Und auf einer oberflächlichen Ebene scheint es hier natürlich immer noch mehr darum zu gehen, Babys zu machen, als Babys zu haben. Aber sie sagt halt, das Muttersein hat sie irgendwie erwachsener und smarter gemacht. Sie guckt jetzt nach vorne, weil sie das Gefühl hat, wenn der Typ nicht gut für mich ist, dann muss ich mir das auch nicht gefallen lassen und da nicht ewig hin und her und rumhühnern, weil es gibt irgendwie größere und wichtigere Dinge in meinem Leben. Aber das hört man textlich nicht so raus. Ne? Ich habe dann gedacht, das hat vielleicht eher damit zu tun, dass, weil das wäre so meine These zum Sound. Ich glaube, ihr habt das auch so ein bisschen anders gesehen, dass sie schon mit diesem straighten R&B-Sound vielleicht auch ein bisschen... Das klingt jetzt so ein bisschen paradox, aber dass sie sich so ein bisschen mehr selbst gefunden hat auf diesem Album, weil die mehr Uptempo-mäßigen Songs auf Sweet Sexy Savage schon auch teilweise austauschbarer klingen, finde ich. Oder so ein bisschen vorhersehbarer klingen. So, finde ich, kann man das auch sehen. Und was den Sex betrifft, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie selbstbewusst sie ist, aber ich finde, es ist ambivalent von Fucking Make-up, auf dem sie irgendwie davon erzählt, man kann nicht voneinander lassen, auf Trennungssex folgt Versöhnungssex und dann wieder Trennungssex und so, zu diesem Unterwürfigen, wovon du schon gesprochen hast, oder Serial Lover, wo sie dann ja doch erzählt, dass sie irgendwie einen nach dem anderen und so. Also ich hatte das Gefühl, das ist dann immer eine recht naheliegende These zu so einem Sex-R&B-Album, dass es irgendwie so von allen Seiten das Thema Sex beleuchtet oder so.
Was ein bisschen bedauerlich ist, finde ich, so in der Gänze des Albums, dass sie doch sehr stark ihre heterosexuellen Beziehungen irgendwie besingt. Ich hatte bei dem ersten Album noch manchmal das Gefühl, dass man die Songs auch so lesen kann, dass man nicht richtig weiß, mit wem sie da gerade schläft, auch aufgrund ihrer offenen Bisexualität. Und das fand ich irgendwie einen schönen Ansatz. Und das hat das auch irgendwie interessant gemacht und vor allen Dingen wahrscheinlich auch einfach more relatable für andere Menschen. Aber das hatte ich auf dem Album, ist es dann doch sehr klassisch heteronormativ geblieben, wie es im R&B ja doch häufig der Fall ist. Hattet ihr ein anderes Gefühl?
Ich habe da auch so ein bisschen drauf geachtet, weil ich drüber nachgedacht habe, dass sie offen bisexuell ist, ob da die Formulierungen irgendwie bewusst ambivalent sind oder ob sie auch mal weibliche Pronomen verwendet, in einem der Songs oder so. Von daher ist mir das auch aufgefallen, aber dann dachte ich so, gut, man kann ja auch jemandem nicht vorwerfen, dass sie jetzt irgendwie vielleicht das nicht nach außen trägt oder jetzt nicht gerade die LGBTQ-Fahne hochhalten will oder dass sie vielleicht tatsächlich im letzten Jahr wieder nur Beziehungen mit Männern gehabt hat. Und das jetzt verarbeitet so, finde ich immer schwer, KünstlerInnen da einen Strick draus zu drehen. Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Ich habe da auch drauf geachtet, auf jeden Fall.
Aufgefallen ist mir auch, bei Toxic sagt sie auch explizit, put the pussy away for you. Was auch so ein bisschen so klingt, als ob sie für jemanden auf bisexuelle Beziehungen verzichtet. Ich weiß es nicht. Aber klar, das zum Vorwurf zu machen oder zu sagen, sie müsste jetzt irgendwie mehr das thematisch wieder, kann man nicht bringen. Ja.
Also dieses Put the Pussy away from you, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das aber eher aus so einer Haltung herausgelesen, die ich auch vielleicht sogar kritisierenswürdig finde, dass sie versucht, ihren Gegenüberspieler, sie singt ja, glaube ich, auch This Dick has always been toxic oder sowas. Also es ist ja ganz offensichtlich ein Mann, um den es da geht, oder jemand, den man als männlich so deklarieren könnte. Und dass sie quasi mit Sexentzug versucht, seine Nähe oder Aufmerksamkeit zu erregen. Und was ja eine super toxische Reaktion einfach ist, so hatte ich das eigentlich verstanden.
Ja, sie sagt dann auch, thinking I would wait for you. Ja, könnte man auch.
Also im Großen und Ganzen, aber auch, und das ist eigentlich der Knackpunkt an dem Album, schon auch so Behaviors und Verhaltensweisen und Situationen, die Tinder-Generation auf jeden Fall ja alle durchleben. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Zeichen unserer Zeit ist, dass man ganz viel Sexualpartner hat, aber Sex dann auch irgendwie als Druckmittel, Machtmittel benutzt und gleichzeitig das aber total trivialisiert wird. Versteht ihr, was ich meine?
Das ist eine schöne Überleitung. Die Frage wollte ich nämlich auch stellen. Also wenn man mal so ein bisschen den Versuch der Pop-Geschichtsschreibung oder der Pop-Theorie machen will, dann muss man natürlich eine Gruppe aktueller R&B-Sängerinnen bündeln und man kann zu so Leuten wie Kelela Kelani, Abra und so dann zum Beispiel die These lesen, dass es bei denen speziell um die erotischen Probleme der Digital Natives geht. Wie schon erwähnt, gibt es den Moment, an dem man voneinander nicht lassen kann, bei Fucking Make-up, aber dann eben auch Serial Lover. Oder gut, es gibt den Song Open, auf dem sie tatsächlich so ein bisschen das Pro und Contra von einer offenen Beziehung analysieren zu scheint, im Dialog mit einem Partner, der das scheinbar vorgeschlagen hat. So, ja, keine Ahnung. Carina, fandst du, dass das irgendwie zeitgemäß ist, dass das irgendwie so in Anführungszeichen Generation Y Digital Native mäßig ist in seinem Sex Talk?
Weiß ich nicht, ich war auch kurz abgelenkt, weil ich mir kurz Gedanken darüber gemacht habe, ob ich sie jetzt mit Kelela und so Leuten sehe. Für mich ist das, also R&B ist da ja auch nicht R&B. Ich würde, die machen jetzt, es ist für mich eher so Summer Walker, Jenny Aiko Style fast, aber das ist eine andere Frage.
Ja, gut, aber Kelela ist zum Beispiel jemand, der ja eher aus dieser Hipster-R&B-Bubble kommt, die ja Weekend zum Beispiel auch ganz krass geprägt hat. Deswegen würde ich die da jetzt gar nicht mal so reinpacken. Carina, was wolltest du sagen?
Ich weiß gar nicht, also so dieses, was Fionn beschrieben hat, wenn das jetzt das Generation-Ding sein sollte, dann spricht mich nicht an, fühle ich mich nicht eingeschlossen. Also, weil ich da thematisch das eher überhört habe und das vor sich hingeblubbert hat, dass ich da jetzt dachte, wow, what is she saying?
Dann greife ich noch eine andere Zeile raus auf Fucking Make-up, die schöne Zeile Can't lie the sex fire when you in your feels. Also der Trennungssex und der Versöhnungssex und so der besonders emotionale Sex ist auch besonders gut. Die fand ich irgendwie, also ja, okay, ich höre schon auf.
Was ich auch ganz schön fand, das hatte ja auch so ein bisschen so einen Rap-Charakter, ist, dass sie Skits benutzt auf dem Album, was ja so ein bisschen auch darauf hindeutet, dass das Album als Format doch nicht stirbt, wie alle immer erzählen, weil Skits sind ja etwas, was definitiv keine Klicks auf Spotify bringt.
Und, kannst du nochmal für alle erklären, die jetzt nicht das Wort Skits kennen, was ein Skit ist?
Das ist ein Interlude, nennt man das auch, und das findet sich vor allen Dingen häufig auf Rap-Alben wieder. Und im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur kleine Ausschnitte aus Gesprächen, Telefonaten, Filmen. Manchmal ist es auch ein Instrumental-Beat und bildet im Prinzip immer so eine Überleitung, so ein Epilog, Prolog innerhalb eines Albumkontextes. Ganz, ganz große Skit-Könige sind Dipset gewesen, und Cameron wird bis heute für seine Skits verehrt. Und das ist in den letzten Jahren ein bisschen ausgestorben. Und mittlerweile scheint es aber wieder zurückzufinden. Ich habe letztens auch noch ein anderes Album gehört, wo auch jemand einen Skit benutzt hat. Und das macht Kehlani hier auch und ist auch so ein bisschen so ein Nicken Richtung 90er Hip-Hop. Mhm.
Sie hatte auf dem auf Sweet Sexy Savage, dem Major-Debüt, es ist das Major-Label-Debüt, sagen wir so, auch so ein Intro drauf mit relativ viel gesprochenem Wort. Das war aber dann eher so ein persönliches, ich erkläre euch jetzt, was ich hier mein ganzes Herz in dieses Album gepackt habe und wo ich herkomme, Ding. Und hier ist es, hast du recht, irgendwie so die Skits, die so ein bisschen Sketch-Charakter haben, fast schon teilweise auch auf Rap-Alben, ne? Und eins davon kommt ja von Megan Thee Stallion, wo es darum geht, also so ein bisschen so Anti-Slut-Shaming, hatte ich das Gefühl. Ja, womit wir bei den Gästen wären, wir haben jetzt schon gesagt, es ist ein recht langsames, irgendwie recht klassisches R&B-Album. Ein Album voller Slow Jams, habe ich mir aufgeschrieben. Und im Vergleich zu Sweet Sexy Savage hat sie da schon ein bisschen Tempo rausgenommen. Ob man das jetzt eintönig findet oder ob man sagt, sie hat ihren Sound gefunden damit, irgendwie, das ist halt die Frage. Die Kritiken, die ich da gelesen habe, sind sich da auch nicht so ganz einig. Bringt denn die Gäste vielleicht so ein bisschen Abwechslung rein, dass man sagt, so alle paar Songs ist hier so ein Moment, der klingt wieder ein bisschen anders. Also wir haben Masego schon erwähnt, James Blake singt eine Strophe, der schaut ja auch nicht ständig bei Leuten für Features vorbei, Megan Thee Stallion macht das Skit, Tory Lanez absolute R&B-Duett-Go-To-Guy sowieso. So.
Wobei das ja kein Duett war, also das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, aber er klatscht da halt ein Verse hin, ne? Ansonsten ja, ist ja null Interaction.
Fand auch ein bisschen überraschend, dass wenn James Blake vorbeikommt, denkt man immer, dass der Song so gleich ein komplett anderer ist. Ne? Also da ist so ein bisschen so seine holpernde Elektronik ist so ein bisschen drin in der Produktion und kommt halt zusammen mit so einer R&B-Bassline. Aber an sich macht James Blake schon auch einfach eine Strophe, was irgendwie ein bisschen überrascht, weil er halt James Blake ist, der selten so einfach so eine Strophe hinklatscht.
Also von dem Song, wenn ich ganz kurz was sagen darf dazu, war ich extrem entsetzt, ehrlich gesagt. Sie singt, name a bitch patient like that, name a bitch to cater like that, wo ich so dachte, why would you cater? Und dann sagt James Blake, well, I can understand how you would be attracted to me. Also das fand ich so unmöglich textlich, und das hat für mich auch das, was ich eigentlich von James Blake erwarte, was er vielleicht zu einem Song bringt, was du auch gerade angesprochen hast, abgesehen von so ein bisschen schleppenderem Beat und irgendwie ein bisschen Streicher am Ende, war das jetzt auch nicht crazy, dass ich jetzt dachte, wow, das hat dem Ganzen nochmal was jetzt gegeben auf diesem Album. Das hat sie schon recht eingefügt und das sehr gleichmäßige Dahingewaber des restlichen Albums jetzt in dem Fall.
Kannst du die Textzeilen einmal kurz übersetzen und erklären, damit man das so besser versteht, wenn man uns jetzt zuhört?
Das ist ja manchmal tatsächlich schwierig, dann die deutschen Worte dafür zu finden. Also nenn mir eine, die geduldiger ist als ich, und nenn mir eine, die cater, also ist ja eigentlich so jemanden so bedienen und verwöhnen und alles für jemanden tun. Das fand ich merkwürdig, und ich fand das auch merkwürdig von James Blake, also das habe ich noch nie so wahrgenommen bei ihm textlich, dass er das auch noch unterstützt mit einer Arroganz. Ja, ich kann verstehen, warum du mich gut findest und das machst. Also ich war davon total erschrocken, weil ich James Blake eher so als hochemotionalen Typen wahrnehme. Und das war irgendwie so, ich sagte, hast du das geschrieben? Also das war verwunderlich, finde ich. Naja, so viel dazu. Für mich haben jetzt diese Features, wie gesagt, ehrlich nicht, es war, wie gesagt, vielleicht ist das einfach, also man schickt momentan Songs mehr denn je einfach hin und her, und man fügt irgendwie noch mal ein Part hinzu, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Sachen richtig zusammenfinden, dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt ein Song, den zwei Menschen zusammen machen. Es ist halt einfach irgendwie, jemand hat ein Feature hingeklatscht.
Es ist generell auch sehr bemerkenswert, was da für Leute halt auch im Hintergrund noch mitgeschrieben haben. Also bei Everybody's Business, glaube ich, hat auch Trini the James offensichtlich mitgewirkt. Zumindest steht er in den Credits. Der hat einen Hit 2012 gehabt, der hieß All Gold Everything. Und war in dem Sommer so ein super Mega-Hit, haben auch so ein paar Rapper dann auch ihre Verses aufgespuckt, so Remix-technisch. Und Boy Wonder hat da auch auf dem Album jetzt was produziert. Also so im Hintergrund sind schon namhafte Leute. Yusuf Days haben wir ja schon erwähnt. Aber im Großen und Ganzen ist es, ich glaube, keiner der Beteiligten findet, dass das jetzt ein Meisterwerk ist, um es mal ganz platt auszudrücken. Es ist halt irgendwie, es hat glaube ich auch so ein bisschen das ist so ein bisschen das Grundproblem von Kehlani, dass sie einerseits halt sehr gleichförmigen R&B macht, der irgendwie relatable ist, andererseits dann aber auch nicht so richtig Angriffsfläche bietet. Sie ist keine besonders herausstechende Sängerin, sie hat auch nicht sonderlich überraschende Texte und dann hat sie so einigermaßen okay klingende Beats. Es ist halt sehr durchschnittlich. Und Durchschnitt und Questlove von The Roots hat mal gesagt, die Leute sollen aufhören, mal auf Durchschnitt rumzuhacken. Durchschnitt ist nicht schlecht. Und das stimmt, dafür stehe ich auch ein. Aber im Großen und Ganzen kann es halt dazu führen, dass man Kehlani dann eher unter ferner Liefen einsortiert.
Ja, was auch die Stimme angeht, das hat teilweise, finde ich, ein bisschen fehlt da Dynamik, weil sie jetzt von dem Stimmregister, den sie bedient, jetzt nicht so flexen kann. Also sie hat da so einen Register, auf dem sie immer singt von der Tonhöhe und die ist jetzt nicht die Powerstimme. Ich sag nicht, sie singt schlecht oder super gut, aber da ist jetzt nicht so viel Dynamik drin, was, finde ich, so ein bisschen dazu beiträgt, wenn es dann auch sehr ähnliche Beats teilweise sind, dass es so ein bisschen zu so einem verschwimmt beim Hören, finde ich. Da ist jetzt nichts Herausstechendes, wo ich im Nachhinein so denke, boah, der Song. Ja, Toxic war im Nachhinein dann doch besser, als ich beim ersten Hören dachte, aber für mich ist da jetzt kein Übertrack mit dabei.
Gut, ich fasse zusammen, wir sind von dem Album nicht so richtig in Wallungen gekommen. Das Blut ist eher lauwarm. Ich wollte noch einen Shoutout da lassen an die Backing Vocals of Bad News. Das war so einer der Momente, die immer wieder mal aufblitzen, die ich dann auch ganz interessant fand. Das klingt so ein bisschen, als hätte man einen Autotune-Filter auf einen gregorianischen Chor gepackt und klingt so ein bisschen geisterhaft. Das fand ich schön. Und einen Gast haben wir noch nicht erwähnt. Das ist nämlich die Rapperin Lexi Ali J, die auf dem Album Closer Lexis Outro zu hören ist. Die war auch schon auf dem nicht Major-Debüt-Album, sondern dem Debüt-Debüt-Album auf You Should Be Here 2015, glaube ich, zu hören. Und die ist Anfang diesen Jahres sehr jung verstorben. War eine junge Rapperin, die vielleicht anders, als man das von jungen zeitgenössischen Rapperinnen und Rappern gewohnt ist, eine Storytellerin war. Sehr großer Fokus auf die Lyrics, war großer Fan von J. Cole, was dazu dann ganz gut passt. Und Kehlani war mit ihr befreundet, hat sie sogar ihre kleine Schwester genannt und zollt ihr also Tribut, indem dieser noch unveröffentlichte Part das Ende von dem Album ist. Freundinnen und Freunde, wir hatten ganze 2 Wochen durch unsere kleine Pause, in denen wir fleißig neue Songs hören konnten und überlegen, was davon wir wohl picken, um es in unsere beliebte Songs der Woche Playlist zu packen. Carina, ich fange mal mit dir an. Was hast du dir ausgesucht aus den letzten 2 Wochen?
Ich habe tatsächlich auch, da wir diese Pause hatten, auf einen Song zurückgegriffen. Na, nicht 2 Wochen alt, aber der ist 1 Woche alt. Und zwar hat mich Twisted von Joanna Warren. Und zwar ist letzten Freitag ihr Album erschienen, das 5. mit dem Titel Chaotic Good, das ziemlich hörenswert ist, auch wenn ich mich erst abschrecken lassen habe von dem furchtbaren Emo-Cover. Also nichts gegen Emo, aber das sieht so ein bisschen aus wie so ein affiges Klischee davon. Und sie hat sich auf den Boden gelegt und krümmt sich vor Schmerz und dreht in Paint das Ganze nochmal um 90 Grad. Also es ist so ein bisschen, aber das Album an sich ist sehr hörenswert. Wer sie nicht kennt, Joanna Warren ist eine Künstlerin aus Portland, aus dem Folk-Rock-Bereich mit sehr emotional expliziten Songs, die so ein bisschen seelische Wunden offenlegen, wie bei Elliott Smith. Und Twisted, mein Album-Highlight, dreht sich Eigentlich, also es ist ein Song mit einer recht simplen Rock-Drum-Beat-Line und grungy Gitarren in Richtung Hole und Liz Phair. Und es dreht sich so ein bisschen um eine Beziehungsstory, die geprägt ist von Co-Abhängigkeiten und deren Ende so ziemlich jeden Emotionsknopf drückt. Und am Anfang könnte man so denken, wenn sie sagt, I adore you, I could never save you, but I was born to, dass sie sich das so zur Aufgabe gemacht hat, sich aufzuopfern. Aber der Song nimmt eine unglaubliche Entwicklung und erzählt eine Geschichte, in deren Verlauf es eigentlich mehr darum geht, den eigenen Stolz wiederherzustellen, dass man eigentlich zu gut dafür ist. Sie macht Vorwürfe, weil sie sich in Erinnerung ruft, okay, es war auch einfach viele Scheiße, das vergisst man ja oft. Es geht um Wut und um Trauer, alles, was man nach so einer Trennung fühlt. Und am Ende sagt sie einem, nicht am Ende, aber ziemlich mittendrin, sagt sie einem the real deal und dann kippt diese Stimme auf einmal in ein absolutes Kreischen und Keifen um. Und es ist ein ständiger Wechsel bei diesem Gesang zwischen Verletzlichkeit und diesem Geschrei, der dann schlagartig total ausufert und gegen so eine Gitarrenprogression ankämpft. Und am Ende hat man das Gefühl, befreit sie sich von allem. Und insgesamt schafft es dieser Song einfach in so 3:40 komplett so eine Phase zu erzählen von es tut mir nicht gut, aber ich mach's trotzdem, bis ich scheiß jetzt drauf und mach's halt einfach nicht mehr. Und ja, deshalb Joanna Warren Twisted, mein Song der Woche.
Auch daran kann man sich also seine Relationship-Ideen abarbeiten. Björn, geht's bei dir auch um Relationships?
In der Tat ja. Mein Song der Woche ist von Gold Roger. Und zwar auf seinem jetzt am Freitag erschienenen Fortsetzungsalbum Discman Antishock 2 befindet sich der Song oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Es hat ein großes und ein kleines U. Und in dem Song geht es aber um Sex. Und es wird immer im deutschen Rap so erzählt, dass Shindy der Gott des deutschen Sextracks ist. Was ich persönlich nicht finde. Ich finde Sextracks auch im Rap generell immer sehr schwierig. Ich habe eine Zeit lang beim Joggen so einen Song von Big Sean gehört, der so ein Album mit Metro Boomin gemacht hat. Der geht so Ass so good, Pussy so good. Und es wird halt immer so gesagt, dass die Amerikaner, die können das irgendwie so elegant hinkriegen, dass es cool klingt, über Sex zu rappen. Aber ich finde es bei den Amis eigentlich immer mindestens genauso belastend wie bei den Deutschen. Und ich finde es halt auch bei Shindy belastend, wenn er über Sex rappt. Und Gold Roger hat aber einen Song gemacht, wo er auch über Sex rappt, aber es ist überhaupt nicht belastend. Es geht da auch eher so um die Emotionen. Er beschreibt jetzt nicht, wie er irgendwelche körperlichen Dinge tut, sondern er sagt sowas wie, fast heimlich reichst du mir danach die Gouloir, ich mach sie an, sagt nichts, liegt nur da. Und er umschreibt halt eher so diese Emotionen, die du da durchlebst, wenn du mit jemandem körperliche Nähe teilst. Und deswegen Song der Woche UU von Gold Roger, denn wir brauchen definitiv nicht noch mehr Songs über Sex, aber den schon.
Klingt sehr gut. Liebe Grüße. Ich mache mit meinem Song der Woche diesmal quasi den In Memory of Pick. Das hat Fionn vor ein paar Wochen ja schon mal mit Bill Withers gemacht. Und es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber am 30. April ist Tony Allen verstorben. Und Tony Allen ist sehr wichtig für die Musik, die wir als Afrobeat kennen und auch für die daraus entstandene modernere Variante Afrobeats. Ich würde sagen, so in den letzten Jahren hat das Afrobeats-Mucke mal wieder ein bisschen mehr in den Popmusik-Mainstream geschafft. Das liegt daran, dass Drake zum Beispiel mit Wizkid gearbeitet hat oder dass es in UK eine sehr lebendige Afrobeat-Szene gibt, die das so mit Rap verbindet. Oder daran, dass der nigerianische Künstler Burna Boy letztes Jahr ein Album gemacht hat namens African Giant, das es eigentlich international in die Feuilletons geschafft hat. Burna Boy war auch der einzige afrikanische Künstler, der hier bei Lady Gagas Together at Home Konzert noch nicht zu sehen war. Also wenn man ein sehr gutes, modernes Afrobeat und Afrobeats-Album hören möchte, sollte man African Giant von Burna Boy hören. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass so viel von dieser Musik aus Westafrika und aus Nigeria kommt. Denn auch Tony Allen war Nigerianer und der hat zusammen mit Fela Kuti so um 1969, 1970 den Afrobeat geprägt. Und zwar haben die beiden westafrikanische Musik, so die typische Polyrhythmik, die ja auch zum Beispiel den Minimal Techno inspiriert hat, und Highlife-Gitarren mit Funk- und Jazz-Einflüssen vermischt, die die beiden zu der Zeit in den USA gesehen haben und auch mit den Inhalten der schwarzen Bürgerrechtsbewegungen, die die in dieser Zeit in den USA gesehen haben. Und so ist der Afrobeat entstanden. Und
Kannst du noch ganz kurz die Unterscheidung zwischen Afrobeat und Afrobeats aufsagen? Ich glaube, manche Menschen verwechseln das.
Ja, sehr gerne. Also das, was quasi die beiden damals geprägt haben, was noch recht sehr von analogen Instrumenten geprägt ist, sage ich mal, ist der Afrobeat. Und mit Afrobeats meint man dann eigentlich die Mischung dessen mit elektronischer Popmusik, die dann irgendwann später entstanden ist. Das hat Tony Allen durchaus auch selbst, ne, oder auch mit Rap und Popmusik. Das hat Tony Allen durchaus auch selbst mitgeprägt, als er dann in den 80ern irgendwann sich von Fela Kuti getrennt hat und Solomusik gemacht hat. Und einen dieser Songs aus dieser Zeit habe ich im Übrigen danach ausgewählt. Also man könnte bei Tony Allen ganz viel nehmen. Der hat bis zu seinem Tod Musik veröffentlicht, zuletzt mit Damon Albarn von den Gorillaz zum Beispiel zusammengearbeitet. Also der hat 50 Jahre lang im Endeffekt Musik gemacht. Und ich habe einen Song aus dem Jahr 1985 genommen. Da sind Tony Allen und Fela Kuti schon getrennte Wege gegangen. Und das ist der Song NEPA oder NEPA. In Klammern Never Expect Power Always. Das ist eigentlich der Name eines nigerianischen Stromversorgers. Und aber so als Bon Mot steht das dann eben für Never Expect Power Always. Also Tony Allen macht sich auf dem Song so ein bisschen darüber lustig, dass die Stromversorgung nicht so ganz zuverlässig ist. Und das ist ein Song, auf dem schon ganz deutlich so Dub-beeinflusste elektronische Spielereien zu hören sind. Also von daher ein Song, der so ein bisschen quasi vom Frühwerk zum Spätwerk führt, der so ein bisschen zeigt, was bei Tony Allen und auch bei vielen anderen Afrobeat und Afrobeats-KünstlerInnen noch kommen sollte in den Jahren danach. Deshalb ist das mein Song der Woche von einem ganz wichtigen Künstler, der da verstorben ist vor einigen Tagen, NEPA von Tony Allen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wollen wir eigentlich mal teasern, worüber wir in der nächsten Woche sprechen?
Ja.
Also in dem Fall nächste Woche, glaube ich, hatten wir uns geeinigt und darauf freue ich mich sehr. Sprechen wir über das neue Release von Charlie XCX. Auch ein Corona-related Release, sie hat nämlich am Anfang der Social Distancing-Zeit angekündigt, dass sie da alles, woran sie gearbeitet hatte, für ihr nächstes Projekt erstmal wegschmeißt und dann sich selbst challenged, quasi in der Isolation innerhalb von knapp einem Monat ein Album zu produzieren. Von daher Parallele zu Kehlani, auch da ist dann alles Cover-Artwork, alle Musikvideos und so weiter von zu Hause entstanden. In ihrem Fall nicht, indem sie sich im Garten fotografiert hat, sondern auch durch ganz viele Einsendungen von Fans und so weiter. Das wird spannend. Sprechen wir nächste Woche drüber. Und bis dahin, gehabet euch wohl, hört viel Musik und meldet euch bei uns, wenn ihr Feedback habt, unter diskothesen@gmail.com. Postet uns in eure Stories, wenn euch das gefallen hat. Schreibt uns auf Twitter in die Drukos, dass ihr das Album von Kehlani genial fandet und dass wir keine Ahnung haben. Wir freuen uns auf all das. Und damit tüdelü, tschö mit Ö, bis denn.
Tschüss.
Tschüss.